Anatol Terbusch, dieses kleine Licht aus dem fernen Preußen, kommt und sagt, ich will hier rein und bewirbt sich um die Aufnahme in die Akademie auf genau die gleiche Art, wie das die Männer gemacht haben. Sie reichten ein Morceau de Reception, also ein Aufnahmestück, ein und will, dass ganz regulär darüber entschieden wird, dass sie aufgenommen wird. Und das ist auch ihr Recht, aber es sorgt trotzdem natürlich für Aufsehen, weil das überhaupt nicht den Gepflogenheiten entspricht.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Gemäldegalerie der Staatlichen Museen in Berlin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Mit Nuria Jetta, Dr. Sarah Salomon und Anja Wolf spreche ich über die preußische Rokokomalerin Anna Dorothea Terbusch. Wir schauen uns an, wie sie schon in jungen Jahren Kunst erleben konnte, wie ihre künstlerische Ausbildung verlief und wie sie es schaffte, letztlich Mitglied vieler Kunstakademien zu werden, darunter auch der Pariser Akademie als Olymp der Kunst im 18. Jahrhundert. Dabei schauen wir auch darauf, welche spannenden Details über ihre Arbeitsweise und ihre Werke mit moderner Technik, wie etwa Röntgenaufnahmen ihrer Selbstporträts oder chemischen Analysen der von ihr genutzten Farben, herausgefunden werden können. In den Shownotes findet ihr neben Links rund um Leben, Werk und Forschung zu Anna Dorothea Terbusch auch inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über konstruktive Kommentare mit Feedback sowie über eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Meine drei Gesprächspartnerinnen, alle neu im Podcast, stellen sich zunächst nacheinander vor und beschreiben, wie sie aus verschiedenen Perspektiven und Richtungen zum Forschungsprojekt um Anna Dorothea Terbusch kamen. Danach schauen wir auf Biografie, Charakter, Arbeitsweise, Bedeutung und Erforschung dieser Künstlerin. Danke an die Gemäldegalerie Berlin für den Auftrag zu dieser Folge. Ich wünsche euch nun viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Juli 2024.
Mein Name ist Sarah Salomon und seit 2020 bin ich Kuratorin für die europäische Malerei des 18. Jahrhunderts an der Berliner Gemäldegalerie. Und mein Interesse für Künstlerinnen, es besteht schon länger. Ich habe in meiner Doktorarbeit zu den Außenseitern des Kunstbetriebs in Paris im 18. Jahrhundert geforscht und bin dabei darauf gestoßen, dass Künstlerinnen eine ganz wichtige Außenseitergruppe waren. Nicht nur in Paris, sondern immer schon, weil sie eben in der frühen Neuzeit wegen ihres Geschlechts Beschränkungen auferlegt gekriegt haben, was ihre Ausbildung angeht, aber auch die Möglichkeit, ihren Beruf auszuüben. Und Anna Dorothea Terbusch, diese großartige Berliner Künstlerin, hat ja auch zeitweise in Paris ihr Glück versucht. Deswegen hatte ich sie schon auf dem Schirm. Sie war mir sehr präsent, als ich in Berlin angefangen habe. Berlin war Anna Dorothea Terbuschs Heimatstadt. Sie hat dort gelebt und auch gearbeitet und die dortige gehobene Gesellschaft porträtiert. Und deshalb gibt es eben von ihr bis heute viele Gemälde und Werke noch in Berliner Sammlungen und in der Umgebung und ebenso auch in der Gemäldegalerie. Ihr Geburtsjahr ist 1721. Und deshalb wollte ich zu ihrem 300. Geburtstag 2021 eine Ausstellung machen, um diese Künstlerin in ihrer Heimatstadt und eben in ihrer angestammten Musealsammlung hier in Berlin zu würdigen. Und an diesem Projekt, an diesem Ausstellungsprojekt waren dann auch schon wir drei beteiligt, die heute hier sind, Nuria und ich als Kuratorin und Anja als betreuende Restauratorin. Und die Resonanz auf die Ausstellung war sehr groß und war positiv. Das hat uns total gefreut, weil bis heute Künstlerinnen ja häufig im Schatten stehen, im Schatten der großen männlichen Namen und dementsprechend auch in den Sammlungen selber, in den Museen oft noch gar nicht so gut erforscht sind. Und da gibt es gerade einen ziemlichen Bewusstseinswandel. Alle fangen an, in ihren Sammlungen die Künstlerinnen zu erforschen. Und für uns war das eben auch der willkommene Anlass, im Nachgang zu der Ausstellung nochmal ein richtiges Forschungsprojekt zu leben und Werk der Malerin auf die Beine zu stellen, an dem wir dann 2 Jahre mittlerweile als interdisziplinäres Team zusammengearbeitet haben. Und dieses Projekt geht jetzt gerade seinem Ende zu, findet seinen Abschluss, und zwar in Form eines Buchs, das dieser Tage erscheinen wird, und eines Forschungssymposiums, was Ende September stattfinden wird.
Mein Name ist Nuria Jetta und ich durfte 2019 in der Alten Nationalgalerie an der Ausstellung Kampf um Sichtbarkeit Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919 mitwirken. Das war ganz spannend, weil es darum ging, welche Werke von Künstlerinnen in die Sammlung gekommen sind, bevor 1919 mit der Weimarer Republik ein Studium für Frauen in Berlin und dann auch eben letztlich deutschlandweit für Künstlerinnen ja zugesichert wurde, dass sie eben auch studieren durften. Da bin ich ins Thema gut eingestiegen, fand es sehr spannend, und da war auch Terbo schon mit den Gemälden aus dem Bestand der Nationalgalerie vertreten. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich dann 2021 als Kuratorin in die Gemäldegalerie kommen durfte und dann eben an diesem Ausstellungsprojekt mitarbeiten durfte, die weitere Planung und Umsetzung übernehmen durfte. Da sind natürlich Fragen aufgetaucht. Also man liest dann das, was dazu publiziert ist, und überall, ja, möchte man eigentlich noch mehr wissen. Und gleichzeitig war spürbar, dass es ein großes Interesse in der Öffentlichkeit gab. Es wurde auch deutlich, es gibt eigentlich gar nicht so viele Publikationen, die leicht verfügbar sind. Es gab überhaupt kein Buch über Terbusch zu kaufen bis heute. Also selbst die alten, dünnen Ausstellungskataloge, die sind vergriffen. Und es gibt zwar sogar 2 Dissertationen über die Künstlerin, aber die sind beide nur als Mikrofisch in Bibliotheken verfügbar, also ganz schlecht zugänglich. Daraus wuchs eben der Wunsch, ein Buch zu erarbeiten, und auch die Möglichkeit ergab sich natürlich durch diese Öffentlichkeit, weil wir dann glücklicherweise Spender gewinnen konnten, die den Druckkostenzuschuss bereitgestellt haben, die Castor und Pollux Stiftung. Es war einfach der Gedanke, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Dieses Stichwort hat der Sarah Salomon auch eben schon erwähnt. Und da gibt es eigentlich auch eine lange Tradition. Es gibt schon viel früher ein Buch mit dem Titel Das verborgene Museum, Dokumentation der Kunst von Frauen in öffentlichen Sammlungen. Und das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück, aber das war auch in Berlin. Und es ging darum, einfach mal vor Augen zu führen, was gibt es denn wo? Und da wurde es ein bisschen angerissen. Und die Idee bei dem Buch, die mir jetzt kam, war, das einmal für Berlin und Brandenburg systematisch durchzuführen, mit dem Fokus auf die Künstlerin Anna Dorothea Terbusch, dass alle Gemälde in einem Katalogteil des Buches vorgestellt werden, ein bisschen intensiver auch beleuchtet, als man es bisher so hat. Und dann eben auch Hinweise, wo kann ich denn hingehen, wenn ich Terbusch-Gemälde sehen möchte hier in der Region. Und Anja Wolf, die Kollegin, die jetzt sich noch vorstellen wird, die hat schon auch während der Ausstellung begonnen, die Maltechnik von Anna Dorothea Terbusch zu untersuchen. Und darum übergebe ich jetzt an Sie.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Anja Wolf. Ich bin Gemälderestauratorin und arbeite eigentlich schon seit 2002 durchgängig im musealen Kontext nach Stationen in Düsseldorf und bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin, Brandenburg. Bin ich seit 2021 hier in der Gemäldegalerie in Berlin angestellt. Und meine erste Begegnung mit Anna Dorothea Terbusch und tatsächlich auch mit ihrer Schwester Barbara Rosina Lisiewski, spätere Degas, fand bereits in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten statt, weil hier sehr viele Werke aufbewahrt werden und weil ich tatsächlich auch mal kleinere Restaurierungsmaßnahmen an einem Werk Degas durchgeführt habe. Damals konnte ich natürlich noch nicht ahnen, dass Terbusch noch mal so wichtig in meiner restauratorischen Laufbahn werden würde. 2021 im Rahmen eben dieser Terbusch-Geburtstagsausstellung war ich in die Ausstellungsvorbereitungen involviert, und weil ich bereits dort in der Vorbereitung der Aufstellung so ein paar interessante technische Details an einem oder zwei ihrer Bilder festgestellt habe, habe ich tatsächlich eben angefangen, ein bisschen genauer zu untersuchen. Und das war natürlich ein ganz toller Moment, als es sich dann dieses Projekt ergeben hat oder die Möglichkeit ergeben hat, auch einen Bestandskatalog zu ihren Werken in Berlin und Brandenburg zu erarbeiten, weil sich dann die Möglichkeit ergeben hat, wirklich alle Werke im Besitz der Staatlichen Museen Berlin wirklich grundlegend maltechnisch und auch hinsichtlich ihres Erhaltungszustandes zu untersuchen. Das ist mittlerweile gelebte Praxis in der Gemäldegalerie und auch in den meisten anderen bedeutenden Sammlungen, dass solche Bestandskatalogsprojekte nicht rein kunsthistorisch bearbeitet werden, sondern immer interdisziplinär. Das heißt, dass man auch immer die Materialien und die Erhaltungszustände miterforscht, weil man im Austausch und unter der Gesamtschau der Ergebnisse zu besseren Erkenntnissen kommt und die Kunstwerke in ihrer Ganzheitlichkeit besser begreifen und einordnen kann, auch in ihrer Zeit.
Nach diesem Einstieg konzentrieren wir uns erst einmal auf das Biografische. Frau Salomon, wo kommt Anna Dorothea Terbusch her? Was ist über ihre Kindheit und Jugend wichtig zu wissen? Und wie entwickelt sich ihr künstlerisches Talent bzw. ihre handwerklichen Fähigkeiten im Malen und Zeichnen?
Anna Dorothea Terbusch hat zu Beginn einen sehr typischen ersten Karriereweg genommen. Also sie ist in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Ihr Vater Georg Lisiewski, dessen Familie aus Polen stammte, war für den preußischen Hof tätig als Hofmaler. Und er hat tatsächlich alle seine Kinder ausgebildet beziehungsweise Grundlagen beigebracht seines eigenen Berufs. Das war typisch für die Zeit. Der Künstlerberuf war ja in der frühen Neuzeit noch stark auch ein handwerklicher Beruf, der noch nicht so stark an Akademien und externen Ausbildungsstätten gelehrt wurde, sondern die allermeisten Künstler und eben auch Künstlerinnen haben ihre erste Ausbildung in der meistens väterlichen Werkstatt oder bei anderen männlichen Verwandten erfahren. Und so eben auch Anna Dorothea Terbusch und ihre Geschwister, auch ihre ältere Schwester Barbara Rosina, von der in der Vorstellung schon die Rede war. Es war auch nicht untypisch, dass Künstler ihre Töchter ausgebildet haben. Künstlerwerkstätten waren Familienbetriebe. Es war auch sinnvoll, die Töchter mit auszubilden und denen eben ein Verständnis für den Künstlerberuf zu vermitteln, weil auch Mädchen dann helfen konnten, Frauen helfen konnten, mit anpacken konnten in diesem Familienbetrieb. Also ihre Väter oder ihre Ehemänner, oft wurde ja dann eben auch geheiratet in Künstlerfamilien, zu unterstützen. Was nicht so häufig war, war, dass Frauen dann wirklich eine eigene Karriere eingeschlagen haben. Insofern ist das schon eine Besonderheit, dass jetzt aus dieser Künstlerfamilie Lisiewski gleich zwei erfolgreiche Malerinnen hervorgegangen sind, die eben Karriere gemacht haben, neben Anna Dorothea Terbusch eben ihre ältere Schwester Barbara Rosina, die später dann auch Hofmalerin in Braunschweig war. Und das ist ganz interessant, dass Barbara Rosina als die ältere Tochter auch besonders gefördert wurde vom Vater. Klar, er hat früher angefangen mit ihrer Ausbildung und da eben auch belegt ist, dass sie eben zusammengearbeitet hat mit ihrem Vater und ihn unterstützt hat. Und sie hat später auch einen Maler geheiratet, David Mathieu, und dadurch auch weitergearbeitet, also ihren Beruf weiter ausgeführt. Was eben aber auch wichtig daran war, war der Standort Berlin und der Beruf des Vaters beziehungsweise die Nähe zum Hof, weil eben über diese Tätigkeit des Vaters Georg Lisiewski für den preußischen Hof der Zugang da war, auch für die Kinder, für die Töchter, sich vorbildliche Kunst anzuschauen in den Sammlungen und sich darin zu schulen, was der zeittypische Kunstgeschmack der potenziellen Auftraggeber war. Wir sind ja noch in der Zeit, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo der öffentliche Zugang zu Kunst nicht besonders groß ist. Also es gab noch keine wirklichen Museen. Manche Sammlungen wurden langsam etwas geöffnet, aber das war eben eine Bewegung, die ganz, ganz am Anfang stand. Man darf sich das eben nicht so vorstellen, wie dann im 19. Jahrhundert und dann eben jetzt auch in der jetzigen Zeit, dass man ins Museum gehen konnte, um sich Kunst aus allen Jahrhunderten anzuschauen und sich daran zu schulen, sondern es war schon einfach eine Gelegenheit, über den Vater und seine Nähe zum Hof diesen Zugang zu haben zu der Kunst, die dann eben auch potenziell wichtig war, weil man damit dann eben sich ausbilden konnte, um auch den Auftraggebergeschmack zu finden. Und insofern hat Anna Dorothea Terbusch sehr gute Startvoraussetzungen gehabt und diese eben auch gut genutzt und konnte sich eben in Berlin bei ihrem Vater mit ihren Geschwistern zusammen ihre ersten Stationen in der Ausbildung bestreiten.
Das heißt zusammengefasst, sie konnte Kunst sehen, sie konnte dabei sein, wie Kunst produziert wird und sie konnte auch selber erste Pinselstriche führen.
Genau. Und nicht nur erste Pinselstriche, sondern recht viel. Also das ist ja einfach eine Zeit, so viel Schulbildung nebenher ist ja nicht. Also die Kinder kommen ja schon dann ziemlich früh einfach wirklich in diese künstlerische Ausbildung rein. Ja, da wird dann einfach wirklich ab dem Alter von etwa 10 Jahren sehr viel gezeichnet, nach Vorlagen gemalt. Wenn man in der Werkstatt mitarbeitet von dem Vater, bekommt man eben auch die ganzen Kenntnisse vermittelt über die Pigmente, darüber, wie man die Farben anrührt. Das ganze Know-how, das Künstlerische und das Praktische, wie Leinwände aufgespannt werden und so weiter. Und das ist dann eigentlich die Hauptbetätigung. Also die Kinder werden alphabetisiert und kriegen eine Grundausbildung, eine schulische. Aber es ist dann tatsächlich, es wird wirklich sehr früh dann vor allem die Grundlage dafür gelegt, dass man als Künstler tätig sein kann oder diesen Beruf ausüben kann, dieses Handwerk. Das ist ja genau das. Es ist ja ein Handwerk, was hier eben erlernt wird und was eben erlernt wird, dann eben direkt beim Vater. Es ist eben auch nicht nur so, dass Anna Dorothea und ihre Geschwister mal gemalt haben ein bisschen, sondern die wurden wirklich richtig ausgebildet. Und insofern war Anna Dorothea Terbusch dann einfach nach ein paar Jahren auch wirklich eine gut ausgebildete Malerin. Plus eben dieser privilegierte Zugang, den angehende Künstler und Künstlerinnen in der Provinz vielleicht nicht in dieser Form hatten, wirklich die Möglichkeit zu haben, anhand von sehr hochwertigen Kunstsammlungen und auch bei wichtigen Zeitgenossen und Künstlerkollegen vom Vater Eindrücke zu bekommen davon, was die wichtige Kunst oder die wichtigen Künstler in dieser Zeit sind und was eben der Geschmack ist und was auf der Höhe der Zeit ist.
Frau Jetta, auf Grundlage dieser fundierten Ausbildung, wie geht es für Sie weiter?
Das ist ganz spannend. Sie hat schon sehr früh wirklich auch Auftragsarbeiten ausgeführt. Die frühesten Gemälde, die sicher datiert sind, stammen von 1741. Da war sie 21 Jahre alt. Und das sind zwei Gemälde, die auch wirklich zeigen, wie sie Eindrücke aus ihrem Umfeld integriert hat in das, was sie gemalt hat. Das sind zwei Gemälde, die heute im Schloss Rheinsberg hängen. Das ist nördlich von Neuruppin. Das Federballspiel und die Schaukel. Und man sieht an diesen beiden Gemälden, wie sie die aktuellen Strömungen der französischen Malerei aufgegriffen hat, die gerade in dieser Zeit bei Friedrich dem Großen höchsten Anklang fanden. Also Friedrich II. War gerade preußischer König geworden. Er hatte kurz zuvor in seiner Zeit im Schloss Rheinsberg, seiner Kronprinzenzeit, gerade auch diesen künstlerischen Vorlieben sehr gefolgt und kaufte Gemälde von Antoine Watteau und seinem näheren Umfeld, insbesondere Nicolas Lancret. Das sind besonders Szenen, die festliche Zusammenkünfte in Landschaften, parkartigen Landschaften zeigen. Also so ein friedliches, freudiges Sich-Vergnügen in der Natur. Und diese Szenen dienten der Ausstattung seiner Schlösser. Also es war nicht so ein museales Ziel, für das diese Dinge gesammelt wurden im Sinne einer Bildergalerie, sondern es ging wirklich um die Ausstattung der Schlossräume, in denen man sich aufhielt. Und man sieht an diesen Gemälden, dass Terbusch solche Sachen gesehen haben muss. In Terbuschs Gemälde Die Schaukel sieht man mehrere festlich oder edel gekleidete Figuren auf dem Gras sitzen oder liegen. Das ist so eine Zwischenposition, also sie sitzen da ganz entspannt miteinander, so im Gespräch. Es ist vielleicht so eine flirtive Situation. Und links im Gemälde sieht man Bäume und dazwischen eine Schaukel, auf der eine Dame schaukelt, die von zwei Herren Schwung bekommt. Die ziehen an so Seilen, dann schwingt sie. Und im Hintergrund sieht man einen Gitarrenspieler stehen. Und diese Figur des Gitarrenspielers, man sieht sie so richtig seitlich im Profil, die hat Terbusch quasi eins zu eins aus einem Gemälde von Antoine Watteau übernommen. Und daran sieht man auch, dass sie halt nicht nur Druckgrafiken kannte. Die waren halt im Umlauf und das muss sie auf jeden Fall gekannt haben. Also diese Szenen, sowas wie die Schaukel beispielsweise, ist ganz typisch für diese sogenannten Fête Galante, diese festlichen galanten Szenen. Das ist so ein typisches Motiv. Und sowas kannte sie natürlich aus Druckgrafiken, die diese Gemälde unter anderem von Antoine Watteau in schwarz-weiße Bilder übersetzt haben und allgemein verfügbar machten. Aber dieser Gitarrenspieler ist halt nicht spiegelverkehrt, wie man das in Druckgrafiken hat, bei Terbusch übernommen, sondern 1:1. Und das ist ein Indiz dafür, dass sie wahrscheinlich wirklich auch dieses Gemälde gesehen hat und zum Vorbild genommen hat. Das ist Antoine Watteaus Gemälde mit dem Titel Liebesunterricht, das sich heute im Nationalmuseum in Stockholm befindet. Und das befand sich tatsächlich einst im Besitz Friedrichs des Großen. Belegt ist das erst für die Zeit ab 1768. Und wo es sich davor befand, weiß man nicht. Die letzte Information, die man hat, ist, dass es 1734 in Paris war. Aber ich meine eben, weil man diesen Gitarrenspieler so bei Terbusch findet, hat man eben gleichzeitig sogar ein Indiz, das Gemälde muss sich eben schon so früh hier befunden haben in der Region, dass Terbusch es gesehen haben kann. Und so gibt es noch viele andere Beispiele, die vielleicht weniger klar sind, aber doch sich so zusammenfügen lassen und einfach dafür sprechen, dass Terbusch sich ziemlich gut umgeschaut hat. Und ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Maler war Antoine Penn, selber Franzose, schon seit 1711 als Hofmaler in Berlin. Den hatte der Großvater Friedrichs des Großen schon nach Berlin geholt. Und man kann schon auch annehmen, dass sie wirklich bei ihm ganz viel gesehen hat. Ein Beispiel dafür ist ein weiteres ganz frühes Gemälde von Terbusch. Da kopiert sie nämlich wirklich ein Gemälde, das von ihm stammt. Da hat Antoine Penn seine Tochter Marie de Resch gemalt mit einem Mopshund auf dem Arm. Das ist ganz süß. So als junge Frau, ganz junge Frau noch, seine Tochter. Das Gemälde kann man in der Gemäldegalerie auch betrachten. Und Terbusch hat eben eine Kopie angefertigt, heute in der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau. Dieses Gemälde hing eben bei Penn zu Hause. Das ist so ein intimes Porträt einer engen Verwandten. Und man kann davon ausgehen, dass es entstand, bevor sie 1737 heiratete. Und daraus kann man auch ableiten, es gibt einige Wahrscheinlichkeit, dass Terbusch da sehr früh auch schon dran gemalt hat. Also das kopiert hat. Diese ganze Zeit nach ihrer Hochzeit ist eine ganz spannende Zeit. Wie datiert man welche Gemälde? Und ich meine eben, dass diese Kopie nach Penn vor ihrer Eheschließung wahrscheinlich entstanden ist. Dann gibt es noch etwas ganz, ganz Interessantes, was erst neuerdings als Wissen in die Forschung zur Künstlerfamilie Lisiewski aufgenommen wurde. Und zwar hat 1738 Karl Friedrich Albrecht von Brandenburg-Schwedt ein Palais gekauft in Berlin in der Wilhelmstraße am Wilhelmsplatz. Und da gibt es eine Quelle, die berichtet, dass Barbara Rosina, also die 8 Jahre ältere Schwester, und Terbusch beide gemeinsam für die Ausstattung dieses Palais engagiert wurden. Es gibt so ein späteres Inventar, da heißt es, dass sie Türenstücke angefertigt haben, die oberhalb von Türen eingefügt wurden, Supraporten. Insgesamt 8 Stück gemeinsam, weitere noch von Barbara Rosina allein, leider nicht erhalten. Aber das zeigt, dass Terbusch eben sehr früh, vielleicht schon 1738 oder 39, denn das Palais war dann ab 39 bewohnbar, daran mitgearbeitet hat. Also im Alter von 17, 18 Jahren war sie schon professionell tätig, bevor sie dann 1741 geheiratet hat. Und das ist ein ganz, ganz großer Einschnitt in ihrer Biografie. Da können wir ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen.
Sie haben jetzt mehrmals erwähnt, dass Terbusch kopiert hat. War das etwas, was damals in Ordnung war, nach dem Motto, da wird ein Künstler geehrt, dass man ihn nachzeichnet? Oder war das etwas, was, naja, wie heute eine, ich sag mal, Urheberrechtsverletzung gesehen wird? Also etwas, was man nicht so toll fand?
Also in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, dass Terbusch das Bildnis von Penns Tochter kopiert, können wir davon ausgehen, dass es mit Penns Zustimmung erfolgt ist. Und wir müssen ja auch bedenken, dass es damals nicht einfach möglich war, einfach Vervielfältigungen zu haben. Kopien waren nun mal neben Druckgrafiken, druckgrafischen Reproduktionen, die einzigen Möglichkeiten, Gemälde, die irgendeinen Wert hatten, für andere Menschen auch verfügbar zu machen und zu verbreiten. Also Künstler selbst haben ja oft Repliken ihrer Gemälde angefertigt. Es kann sein, dass es einfach den Wunsch einer anderen Person gab, dieses Gemälde gefällt mir so gut, das möchte ich haben, und dann bestellen sie eine Kopie. Also das ist eine ganz, ganz gängige Praxis. Terbusch macht das ganz oft, gerade Gemälde von Antoine Penn hat sie häufiger kopiert. Zum Beispiel Anfang der 1750er Jahre ein Selbstbildnis von ihm. Das hat sie etwas verkleinert. Das ist dann nur noch ein Brustbild und da ist dann die Staffelei nicht mehr sichtbar, aber eben ganz deutlich. Also man kann davon ausgehen, dass diese Kopien einerseits der eigenen Schulung dienten. Ganz wichtig natürlich, um sich mit den Raffinessen der Vorbilder auseinanderzusetzen, sich nachahmend damit zu befassen und eben wirklich dann, zweiter Punkt, Wünsche anderer Dritter, die diese Gemälde vervielfältigt haben möchten.
Ergänzend dazu vielleicht nochmal diesen Punkt stark machen, dass es wirklich gerade Kopien nach Penn oder eben auch nach Watteau Elemente zu übernehmen oder ganze Bilder. Diese Frage, die Sie gestellt haben nach dem Plagiat, dass das tatsächlich in dieser Zeit gar nicht das ist, worum es geht, vor allem nicht bei einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin, die sich eben gerade selbst schult in den wichtigen stilistischen Feinheiten auch. Also es ist die Grundlage der Künstlerausbildung ist das Kopieren. Junge Künstler haben jahrelang eigentlich nur kopiert und zwar nach Zeichnungen, nach anderen Bildern, nach den Bildern ihrer Lehrmeister, aber eben auch nach Bildern von bekannten Künstlern, von sehr guten Künstlern. Es geht ja auch um sich selbst zu schulen, zu verstehen, nachzuvollziehen, wie man es künstlerisch umsetzt, eine Oberfläche zu gestalten, was das alles bedeutet. Und die Künstlersignatur beispielsweise nicht mit übernommen wird. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Die Fälschungen, die teilweise auch im Umlauf sind, auch schon im 18. Jahrhundert, das gibt es natürlich auch Künstler, die teuer gehandelt werden. Es gibt im 18. Jahrhundert ja auch schon einen sehr regen Kunstmarkt. Es gibt auch Bewegungen, zum Beispiel Werke von unbekannteren Künstlern bekannteren zuzuschreiben und nachträglich noch Signaturen aufzusetzen, wo dann der Name des bekannten Künstlers draufsteht. Das sind Fälschungen. Und hätte Anna Dorothea Terbusch einen Pen kopiert und dann die Signatur Pen draufgesetzt, identisch, dann wäre es auf jeden Fall eine Fälschung. Aber so wie sie es gemacht hat, ist es eben keine Fälschung. Und tatsächlich ist das einfach ein anderer Zugang. Und sie behauptet auch nicht, dass sie Pen ist, sondern sie schult sich an Pen und an den anderen Malern. Und das ist tatsächlich eine gängige Praxis. Da ist nichts Anstößiges dran. Ich glaube, das können wir heute nicht mehr ganz so nachvollziehen, weil wir, glaube ich, eben nicht mehr so spontan einen Zugang dazu haben oder einen Begriff davon, dass Kunst auch wirklich ein Handwerk ist und wenn es eben bestimmte formale Vorgaben gibt, wie es eben im 18. Jahrhundert einfach noch ganz stark war, wie ein gutes Bild aussieht, wie der Aufbau ist, eine bestimmte Ästhetik und so, dass man sich dann eben ganz, ganz stark schulen muss, wirklich üben muss, wie Schildschrift. Also, dass das einfach Schritte sind und da alle das gemacht haben, da jeder große Künstler, der später selber kopiert wurde, das früher als junger Künstler auch gemacht hat, war das ein anderes Selbstverständnis davon. Und es war dann eben kein Plagiat, sondern es war sich abarbeiten an diesem wichtigen Vorbild.
Ich wollte zu diesem Marie de Rais-Bild auch noch was ergänzen, weil wir auch durch diese näheren maltechnischen Untersuchungen im Zusammenhang der Ausstellung, als wir die Kopie der Marie de Rais aus Dessau tatsächlich bei uns in der Galerie hatten, ganz genau das Vorbild von Penn und die Kopie aus Dessau vergleichen konnten. Und was wir nachweisen konnten, ist, dass Terbusch tatsächlich nicht nur in Anlehnung an das Penn-Vorbild dieses Werk geschaffen hat, sondern dass es wirklich ganz genaue 1:1 Übereinstimmungen gibt, also auch in der Größe. Das heißt, dass sie sicher auch nicht irgendwie nur eine Zeichnung oder eine Reproduktion, was es von diesem Bild wahrscheinlich sowieso nicht gab, verwendet hat, sondern sie muss wirklich physischen Zugang zu diesem Bild gehabt haben und hat dort tatsächlich ein Übertragungsverfahren auch angewendet, weil Konturlinien von ihrem Kopfschleier oder von Schulterlinien wirklich so genau übereinstimmen, dass man davon ausgehen kann, dass es eben wirklich übertragen wurde. Wir finden das raus, indem wir eine transparente Folie auf das Bild, auf das Original auflegen und mit einem Stift die Linien nachzeichnen und dann auf die Kopie legen. Und dann konnten wir wirklich belegen, dass es so Übereinstimmungen gibt, dass sie muss Zugang physisch zu diesem Bild gehabt haben. Interessanterweise ist der Mopshund dann frei wiedergegeben. Das fand ich ein ganz amüsantes Detail. Der sieht auch durchaus ein bisschen lustig aus und weicht deutlich ab von Penns Vorlage. Und Da haben wir nicht so ganz rausfinden können, was da wohl die Ursache ist, aber ich denke, dass vielleicht war es so ein Interesse, diesen Hund doch irgendwie selber da hinzukriegen. Das war irgendwie so ein ganz amüsanter Nebenfund bei den Untersuchungen.
Frau Jetta, Sie hatten eben erwähnt, dass sich für Anna Dorothea Terpusch einiges im Leben ändert, sobald sie heiratet. Wie geht denn ihr Leben jetzt weiter?
Ein Faszinosum ihrer Biografie ist wirklich diese Besonderheit. Ich meine, ohnehin ist sie eine Ausnahmeerscheinung. Aber ihre eigentliche Karriere, für die wir sie heute kennen, begann sie erst im Alter von 40 Jahren, als sie nach Stuttgart aufbrach und dann nach Paris. Und das war 1761, also zwischen der Eheschließung, wie ich eben erwähnt habe, 1741 und diesem Datum liegen 20 Jahre. Jetzt ist die Frage, was hat sie in dieser Zeit gemacht? Und da gibt es eine ganz interessante Quelle, einen Nachruf, der nach ihrem Tod erschien, verfasst von dem Geschichtsprofessor Johann Georg Meusel. Und der macht so detaillierte Angaben, dass wir davon ausgehen können, dass er Kontakt zum persönlichen Umfeld der Künstlerin hatte und daraus schöpfen konnte. Und was er schreibt, ist, dass sie immer ein großes Anliegen hatte, einen großen Wunsch, professionell tätig zu sein. Sie wollte malen, sie war seit ihrer Jugend unheimlich wissbegierig und hatte einen wachen Geist und wollte weitermachen, aber war dann auch auf sich zurückgeworfen. Und an einer Stelle schreibt er, dass sie in der Zeit versucht hat, sich weiter auszubilden oder es nicht nur versucht hat, sondern sie hat ihr Talent selbstständig weitergebildet. Und dann schreibt er, ich möchte ihn ganz gern zitieren, weil das ist wirklich ganz interessant, wie er das schreibt. Und ich finde, es lohnt sich, das, also einen Abschnitt in Gänze mal vor Augen zu führen. Da schreibt er, und dies, also dass sie sich dann weitergebildet hat, verdient umso mehr Bewunderung, da sie nach ihrer Verheiratung, die frühzeitig geschah und wodurch sie in ein weitläufiges Hauswesen versetzt ward, gar nicht dazu bestimmt war, aus der Malerei ihr weiter ein Geschäft zu machen. Denn ihre Schwiegermutter, eine in ihrer Art ganz schätzbare, im Übrigen aber nur sehr gemein denkende Frau, konnte sich nicht überreden, dass ein Frauenzimmer zu etwas mehreren fähig sei, als Kinder in die Welt zu setzen und die häuslichen Angelegenheiten zu besorgen. Bei einem solchen Vorurteil und da die Musen auf diese gute Frau keinen Eindruck machen konnten, wurde ihre in der Haushaltung noch unerfahrene Schwiegertochter von ihr mit allem Ernst dazu angehalten. Ob nun gleich Letztere dieses ihr zugeteilte Fach nicht gänzlich außer Acht lassen konnte, so war es doch ihrem Geist zu wenig angemessen. Dieser beschäftigte sich vielmehr unaufhörlich mit Bildern, die ihr die Szenen des menschlichen Lebens darstellten und die sie oft im Verborgenen zu entwerfen bemüht war. Ich unterbreche jetzt mal das Zitat und muss das ein bisschen erläutern. Das ist nämlich so, dass sie in eine Gastwirtschaft einheiratete. Ihr Ehemann Ernst Friedrich Terbusch übernahm das elterliche Gasthaus zur Weißen Taube. Das war in der Heilig-Geist-Straße gelegen. Wer die Museumsinsel kennt, kann sich vorstellen, einfach direkt nördlich der Museumsinsel gab es diese Straße, die ist heute überbaut. Und dorthin gelangte nun die junge Terbusch nach ihrer Eheschließung. Und es ist auch so, dass ihr erstes Kind direkt im Sommer schon geboren wurde, nachdem sie im Februar geheiratet hatte. Also ist klar, sie war schon schwanger bei der Eheschließung. Die Vermutung liegt nahe, dass es da auch einen gewissen Druck dazu gab, zu heiraten. Und eben in diese Gastwirtschaft, wo sie sicherlich gebraucht wurde und die Schwiegermutter das Sagen hatte. Und da muss man sich im Kontrast dazu vorstellen, Barbara Rosina, ihre ältere Schwester, hatte ein Jahr zuvor ebenfalls geheiratet, aber einen Maler. Und dadurch war natürlich klar, sie hat da die Werkstatt weiterhin zur Verfügung, sie kann weiter arbeiten, sie bildete ihren Schwiegersohn zum Maler aus, außerdem ihre beiden Kinder, sofern sie das Kindesalter überlebten. Da war eine ganz andere Kontinuität gegeben. Bei Terbusch hingegen war es anders. Sie bekam 5 Kinder, 1742 ist ihr erstes Kind geboren worden, 1750 ihr letztes. Und da möchte ich einfach nochmal weiter auch auf Meusel zurückgreifen, weil er schildert, was eigentlich dann weiter passierte. Er schildert nämlich, dass irgendwann die Schwiegermutter starb. Und dann heißt es, nach dem Absterben der Schwiegermutter erhielt sie mehr Freiheit, ihrer Neigung zu folgen, da ihr Gatte, ein Mann von Verstand, wohl einsah, dass es hart sein würde, dergleichen Anlagen zu unterdrücken. Es wurde ihr also erlaubt, Pinsel und Palette wieder zu ergreifen. Jedoch wollte er die Kunst bloß als eine Nebensache behandelt wissen. Und dies konnte auch anfänglich von ihr umso mehr befolgt werden, da die Geburten vieler Kinder und die darauf eingetretene kränkliche Umstände ihr wenig Zeit übrig ließen, sich derselben zu widmen. In der Folge aber, als sie sich von diesen Hindernissen befreit sah, wurde ihr Trieb desto stärker und nun fing die erste und merkwürdigste Epoche ihres Lebens an. Fest entschlossen, nicht mittelmäßig zu bleiben, sondern den möglichsten Grad der Vollkommenheit zu erreichen, studierte sie das weitläufige Feld der Malerei mit unablässiger Emsigkeit. 10 Jahre lang war sie für die menschliche Gesellschaft so gut als tot, indem sie alle Vorstellungen ihres Mannes ungeachtet mit ihrer ganzen Seele und öfters unter vielen Schweißtropfen den Pinsel übte, um sich emporzuschwingen. In diesem Zeitraum war es, da sie ohne allen Rat und weitere Anleitung irgendeines Künstlers meisterhafte Bilder aus sich selbst schuf. Also wir können davon ausgehen, dass hier das Lebensjahrzehnt gemeint ist, bevor sie dann eben nach Stuttgart aufbrach, dass sie dort in relativer Zurückgezogenheit unablässig gearbeitet hat, um sich weiterzubilden, dass sie sich umgesehen hat, was andere Künstler machen. Und ich habe mich ein bisschen intensiver mit dieser Zeit beschäftigt, jetzt im Rahmen unseres Forschungsprojektes, weil mich irritiert hat, dass in dem Werkverzeichnis, das in der Dissertation von 2008 enthalten ist, doch eine ganze Reihe von Gemälden aufgeführt sind, die in die 1740er Jahre datiert werden, und habe mich da so ein bisschen näher mit befasst. Wie verhält sich das denn dazu, dass das genau die Zeit ist, in der sie doch, wie es nach Mäuse scheint, nicht arbeiten konnte? Und ich habe jetzt dann eigentlich ein zweischneidiges Ergebnis. Und zwar meine ich, dass einige Gemälde, die bisher in die 1740er Jahre datiert wurden, eigentlich in die Zeit vor ihrer Eheschließung zu datieren sind, dass sie dort also noch produktiver war, als wir es bisher dachten. Und dass aber andererseits ganz klar ist, eindeutig, sie hat eben auch in dieser Zeit gearbeitet. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg ein Gemälde, da signiert sie als Anna Dorothea Terbuschin, geborene Lisewska. Also das war eindeutig nach ihrer Eheschließung. Und das wird in die Mitte der 40er Jahre datiert. Und man kann aufgrund des Motivs und der Anlage des Gemäldes davon ausgehen, dass es sich um eine Supraporte handelt. Also wieder so ein Türstück, das fast 1,60 breit war, also ziemlich großformatig. Und das zeigt doch, dass sie nicht nur für sich allein gemalt hat, sondern offenbar auch Aufträge angenommen hat. Davon haben wir allerdings ganz wenig erhalten. Und das nächste, wo man davon ausgehen kann, dass es wirklich auch eine Auftragsarbeit war, ist dann 1756 das Bildnis eines Offiziers, leider auch verloren und nur als Schwarz-Weiß-Fotografie greifbar. Und dann eben ist die nächste wichtige Station 1761 ihr ganz großer Schritt. Sie bricht auf zu einer Reise nach Süddeutschland. Ist ja auch ganz erstaunlich, dass ihr Mann sie gehen lässt. Aber es gibt die Vermutung, die ist in der kürzlich erschienenen Biografie über Barbara Rosina de Gask geäußert worden, dass die Umstände des Siebenjährigen Krieges dazu beigetragen haben. Möglicherweise waren es einfach auch wirtschaftliche Umstände, die den Ehemann von Anna Dorothea Terbusch dazu veranlassten, sie gehen zu lassen. Das Geld in die Kassen musste. Jedenfalls konnte sie dann offenbar mit seiner Erlaubnis 1761 nach Stuttgart aufbrechen und wurde dort freudig und ehrenvoll empfangen. Sie bekam dort gleich den Auftrag, 17 Supraporten zu malen. Die waren dann über den Türen und über den Fenstern angebracht im Stuttgarter Schloss und wurden auch sehr bewundert für ihre Farbgebung. Und dann erhielt sie auch zahlreiche Porträtaufträge. Also Johann Georg Meusel schreibt dann später, da ließ sich alles, was die damals hohen Preise zahlen konnte, von ihr malen. 1761 wurde zugleich in Stuttgart eine Kunstakademie gegründet und die wurde aufgenommen im 1762. Ebenso zeitgleich in die Kunstakademie in Bologna. Und dann ging sie gleich darauf nach Mannheim und wurde dort auch ganz ehrenvoll empfangen und hat dort auch wichtige Porträts geschaffen. Das waren wirklich große erste Erfolge, bevor sie dann 1764 kurz nach Berlin zurückkehrte, aber nur kurz, um nach Paris aufzubrechen. Und da spielt diese Aufnahme in die Akademien, dieses, was sie dort begonnen hat in Stuttgart, eine ganz wichtige Rolle.
Das ist ja auch etwas, was wir im Vorgespräch besprochen haben, diese Bedeutung der Akademie. Frau Salomon, warum waren damals Kunstakademien sowas Besonderes?
Ja, das hängt damit zusammen, dass in dieser Zeit Umbruch stattfindet. Ich hatte das ja schon angesprochen vorher bei der Künstlerausbildung, dass also die bildenden Künste sich gerade im Umbruch befinden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu eher als handwerklichen Künsten angesehene Künste. Also Künstler waren Handwerker und es gab eben das Bestreben und eine Bewegung, die bildenden Künste zu nobilitieren, also die eher zu freien Künsten zu machen. Da hatten natürlich die Künstler selber auch ein Interesse daran, gerade die Künstler, die an den Höfen beschäftigt waren, die auch gerne nicht mehr diesen Zunftzwängen ausgesetzt sein wollten, denen sie dann eben ausgesetzt waren, wenn sie quasi als Handwerker noch geführt wurden. Und es gab eben ausgehend von Paris, der großen Akademiengründung der Akademie Royale de Peinture et de Sculpture in Paris 1648, dann so eine richtige Schwemme an Akademiegründungen in ganz Europa und eben auch in deutschen Fürstentümern und größeren Städten. Diese Akademien wollten eben mehr sein als reine Kooperation oder Vereinigung, sondern haben sich orientiert eigentlich an diesen Wissenschaftsakademien. Also es waren sowohl Ausbildungsstätten, die künstlerische Ausbildung wurde eben aus den Familienbetrieben auch rausgenommen und es wurde eben künstlerischer Nachwuchs für die Herkunftsregion oder eben, wenn es Nationalakademien waren, für die Nation, für die Höfe eben ausgebildet. Aber was eben ganz wichtig war, war die Aufnahme in die Akademie als fertig ausgebildeter Künstler. Man konnte sich, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hatte, bewerben mit einem Aufnahmestück und dann hat eben ein Gremium aus bereits bestehenden Akademikern zugestimmt oder abgelehnt und das war sozusagen ein Gütesiegel. Also es war was ganz Wichtiges. Man konnte damit sagen, ich gehöre zu den besten Künstlern in meiner Region oder zu den besten Künstlern des Landes. Ich bin anerkannt worden. Das war was, womit man renommieren konnte und sich eben Aufträge sichern konnte. Und deswegen waren Akademien gleichzeitig sehr in Mode in der Zeit und eben auch begehrt. Und es ist aber natürlich ein System, und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, sie ist eine Frau, sie ist eine Künstlerin. Frauen so eigenständige große Karrieren, das war nicht richtig vorgesehen. Eben meistens haben sie geheiratet. Also insofern, Anna Dorothea Terbusch hat mit ihrer Heirat und mit der Aufnahme eigentlich in die Familie ihres Ehemannes ja einen typischen Lebensweg für eine Frau gehabt, aber eben nicht für eine Künstlerin. Ihre Schwester hat es eben anders gemacht. Die hat einen Künstler geheiratet, da hatte sie andere Möglichkeiten. Es war nicht vorgesehen eigentlich, dass Frauen so eine selbstständige Karriere machen und in die Akademie aufgenommen werden. Und Anna Dorothea Terbusch, das wurde ja gerade auch schon gesagt, war zu einem sehr günstigen Zeitpunkt in Stuttgart angekommen. Es wurde gerade die Akademie gegründet. Sie hat sich ja auch für Aufsehen gesorgt, weil sie in dieser schnellen Zeit diese ganzen Supraporten gemalt hat. Das waren ja auch allegorische Bildprogramme, also Allegorien der Künste und so weiter, die sie gemalt hat. Nicht nur Porträts, sondern eben Historien. Und dann wurde ihr die Mitgliedschaft in dieser neu gegründeten Akademie angetragen, was ganz Besonderes und was ganz Tolles war für eine Künstlerin, die ja eigentlich erst auch am Anfang ihrer Karriere stand. Also das war eben ein günstiger Umstand, dass diese Akademie selbst noch jung war und gegründet wurde und sie durch die Ausstattung des Schlosses auch einen direkten Zugang zum Hof hatte. Das hatte Nuria ja auch schon erzählt, diese Zeit in Stuttgart und dann in Mannheim, wo sie mit offenen Armen empfangen wird und dann sogar eben auch diese akademischen Ehren erhält, das scheint ihr einen großen Auftrieb gegeben zu haben, ein großes künstlerisches Selbstbewusstsein, weil sie dann ja eben, wie mit ihrem Ehemann besprochen, zurückkehrt nach Berlin, um dann aber wieder aufzubrechen und nach Paris zu gehen. Und das ist eben der ganz, ganz große Schritt. Und das ist was, was auch in diesem, ja wirklich, ich sage ja schon an, sehr ungewöhnlichen Künstlerinnenleben, also auch wieder so eine ungewöhnliche Entwicklung war oder was Besonderes, wo man auch den Charakter dieser Künstlerin einfach gut begreifen kann, dass sie wieder zurückkommt und dann sagt, und mit diesem Erfolg im Gepäck gehe ich jetzt in die Kunsthauptstadt Europas im 18. Jahrhundert, also neben Rom, wo alle auch hinreist. Paris war eben die Stadt, wo die große Akademie war, die Akademie Royale, auf die sich alle bezogen haben. Der französische Kunstgeschmack war der führende Kunstgeschmack in Europa. Der war, das wurde ja auch schon gesagt, gerade bei Friedrich sehr, sehr beliebt und angesehen. Und viele Künstler sind nach Paris gereist, auch um sich dort fortzubilden und weiterzubilden. Aber ich sage bewusst Künstler, weil das für Frauen tatsächlich was ganz anderes war. Nun kam sie ja eben nicht mehr für die Ausbildung, sondern sie kam als fertig ausgebildete Künstlerin. Sie war, wie gesagt, schon über 40 und sie ist alleine. Sie hat ihre Familie zurückgelassen. Sie ist alleine nach Paris gereist. Es war offensichtlich auch zunächst eigentlich ausgemacht gewesen mit ihrem Ehemann, der ihr ja erlauben musste zu gehen. Die durfte das ja alleine als Frau gar nicht entscheiden in der Zeit, dass sie nur ein Jahr wegbleibt. Und wie wir heute wissen, hat sich dieser Zeitraum wesentlich verlängert. Sie ist 1765 aufgebrochen, ist nochmal in Stuttgart vorbei, hat da nochmal ein paar fertiggestellte Aufträge abgeliefert und ist dann weiter nach Paris gereist, kam dort im Sommer 1766 an. Also diese Reisen sind ja auch schon länger. Man stellt sich das ja auch gar nicht so vor, dass solche Reisen allein dann schon mehrere Monate dauern und Zwischenstationen haben. Kam dann da 1766 an und war dort eigentlich gänzlich unbekannt. Das ist ein unheimlich mutiger Schritt, gerade für eine Frau, die alleinstehend reist. Nun war sie verheiratet, das war gut. Sie war eine gestandene Frau, sie war keine junge, unverheiratete Frau. Da hätte man noch mehr geredet. Aber sie war eine verheiratete Frau, aber sie hatte Kinder, die zu Hause waren. Sie war nicht bekannt, sie kam dort an. Sie hatte Empfehlungsschreiben im Gepäck, was auch wichtig war. Man brachte immer Empfehlungsschreiben mit von in der Stadt, wo man hinging, bekannten Künstlern. Das war, damit sich die Türen geöffnet haben. Das war dann eben auch so eine Art Ausweis dafür, dass man es nicht mit einem Verrückten zu tun hat, der einfach plötzlich vor der Tür steht, sondern mit jemandem, den man da schon ernst nehmen kann. Sie hat ein Empfehlungsschreiben des französischen Architekten am Stuttgarter Hof de la Pierre. Das war ein ganz guter erster Ausweis für ihr Können, aber sie war trotzdem unbekannt und sie war eine Frau. Und sie kam dort an und sie hatte den Plan, dass sie in die Akademie Royale aufgenommen werden wollte. Das ist eigentlich fast ein bisschen verrückt. Ich weiß auch nicht genau, ob ihr das so richtig klar war, was das eigentlich bedeutet. Sie muss von sich und ihren Fähigkeiten sehr überzeugt gewesen sein. Also zu Recht, aber es ist eben wirklich ein sehr interessanter Charakterzug, weil die Akademie Royale in Paris auch nicht, ich meine es nicht abfällig, aber es ist ein Unterschied. Es war keine der vielen Provinzakademien oder der kleineren Akademien, sondern es war die europäische Akademie im 18. Jahrhundert. Das war die Akademie, die ganz stark über das französische Königshaus kontrolliert wurde und die ein ziemlich hermetischer Betrieb war, der den nationalen Künstlernachwuchs ausgebildet hat und wo dann nach einem sehr, sehr klaren Prinzip die Gewinner des Rompreises, also die dann die Besten ihrer Abschlussklasse waren, nach Rom gingen und sich dann beworben haben auf die Aufnahme in der Akademie, die also innerhalb der Institution und dieser Kaderschmiede auch des nationalen Kunstgeschmacks sich schon bewiesen hatten und die allesamt Männer waren, weil Frauen an diesen Wettbewerben gar nicht teilnehmen konnten. In die Akademie Royale wurden sehr wenige Frauen überhaupt nur aufgenommen, auch weniger als in viele andere Akademien, weil sie eben dieses klare Auswahlprinzip hatte. Und die wenigen Frauen, entweder waren das Künstlerinnen, die selber aus Pariser Künstlerfamilien stammten und selber sozusagen die richtige Ausbildung hatten und ein sehr gutes Netzwerk und Fürsprecher. Oder es waren, wenn sie aus dem Ausland kamen, waren das ganz berühmte Künstlerinnen, denen Ehrenmitgliedschaft angetragen wurde. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Rosalba Carriera, die unglaublich bekannte Pastellmalerin und die eben ehrenhalber aufgenommen wurde, als sie nach Paris kam. Das ist aber was ganz, ganz anderes. Anna Dorothea Terbusch, dieses kleine Licht aus dem fernen Preußen, kommt und sagt, ich will hier rein und bewirbt sich um die Aufnahme in die Akademie auf genau die gleiche Art, wie das die Männer gemacht haben. Sie reichten ein Morceau de Reception, also ein Aufnahmestück ein und will, dass ganz regulär darüber entschieden wird, dass sie aufgenommen wird. Und das ist auch ihr Recht, aber es sorgt trotzdem natürlich für Aufsehen, weil das überhaupt nicht den Gepflogenheiten entspricht. Und das ist was Interessantes an Anna Dorothea Terbusch. Sie als Persönlichkeit würde ich schon auch sagen, dass sie doch stark darauf beharrt, was ihr Recht ist und sich um die Gepflogenheiten nicht so sehr schert. Und sie muss irgendwie viel Spott und Häme einstecken für ihre Art zu malen. Warum? Nicht, weil es schlecht ist. Das schwingt da drin mit, aber weil das eben nicht so ist, wie man halt malt in Paris. Und für die Künstler in Paris ist das, wie man in Paris malt, so malt man eben. Und sie malt, es ist zu rot, es ist irgendwie nicht richtig. Sie bewirbt sich auch nicht mit einem Porträt, was eigentlich die angemessene Gattung wäre, Porträt oder Stillleben. Nicht besonders komplex. Bei den Porträts ist das fast dann die Persönlichkeit eines Menschen und so. Das sind Eigenschaften oder Fähigkeiten, die werden der Frau zugesprochen. Sondern sie bewirbt sich eigentlich mit einem Kerzenschein-Bild, also ein junger Mann mit einem Glas Wein bei Kerzenschein. Das ist auch nochmal eine besondere Schwierigkeit. Diese Beleuchtung eines dunklen Raums bei Kerzenlicht und dann eben die verschiedenen Töne und Oberflächen in diesem blackernden Kerzenlicht darzustellen. Also auch da zeigt sie wieder, dass sie einen besonderen Anspruch hat. Sie wählt jetzt auch nicht das Leichteste, sondern sie will da wirklich zeigen, dass sie es kann. Und genau, bewirbt sich also als Genremalerin, was eine Gattung ist, die höher steht als die Porträtmalerei. Die steht zwischen der Porträtmalerei und der Historienmalerei. Und die Historienmalerei ist für Frauen unerreichbar, weil man da den menschlichen Körper darstellen muss. Man muss das nach Akt Nachtmodellen studieren. Also man muss den nackten männlichen Körper vor allem malen können, das geht gar nicht. Dieser Aufnahmeprozess, es wird auch zuerst, erste Bild wird zurückgewiesen und sie probiert es wieder. Und sie schafft es. Also wie gesagt, sie kommt 1766 im Sommer an, sie verliert keine Zeit. Sie bewirbt sich und sie wird dann schließlich im Winter 77, also nach ein paar Monaten, schafft sie es, aufgenommen zu werden. Und sie ist auf jeden Fall bekannt in Paris. Es ist eben nicht nur positive Publicity, die sie da bekommen hat, weil sie einfach irritiert mit ihrem Auftreten. Es wird sich auch darüber mokiert, dass sie eben schon so alt ist, dass sie nicht besonders attraktiv ist, dass sie irgendwie genau so aneckt mit ihrer Art. Also es ist auch ein recht misogynes Umfeld. Es gibt auf Deutsch gesagt viele sexistische Kommentare, wie man mokiert sich so über diese komische, schrullige Preußin. Aber man muss ihr Talent anerkennen und sie wird eben aufgenommen. Und das ist ihr größter Triumph, ganz formal, weil es gibt in ganz Europa im 18. Jahrhundert keine andere ausländische Künstlerin, die einfach kommt und auf so eine Art in diese Akademie aufgenommen wird. Da ist sie eben wirklich die Einzige. Trotzdem fasst sie nicht richtig Fuß in Paris. Sie hat auch Diderot sogar als Fürsprecher am Anfang ganz stark. Der bringt sie auch in Zirkel rein, in die Netzwerke und so. Aber sie schafft es nicht richtig, in das Herz der Pariser vorzudringen. Also Paris und sie, das passt einfach nicht richtig gut. Und obwohl sie diese große Anerkennung hat und 1767 als einzige Frau überhaupt an der berühmten Salonausstellung teilnimmt, also diese Mitgliederausstellung im Louvre, wo ja nur Mitglieder ausstellen dürfen, und da ist sie die einzige weibliche Teilnehmerin in diesem Jahr. Also das ist schon, sie wird auf jeden Fall bemerkt, aber das führt nicht dazu, dass sie mit Aufträgen überschüttet wird. Das führt nicht dazu, dass sich ihr irgendwie die Türen öffnen. Und deswegen, weil sie auch das Leben in Paris irgendwann nicht mehr bezahlen kann, weil man sich ja auch ausstatten muss und zu Soireen gehen muss und so weiter, geht sie dann im Endeffekt, wenn man Diderot glauben kann, haut sie mehr oder weniger ab, weil sie unbezahlte Rechnungen hat, nicht fertig ausgeführte Aufträge. Mit Diderot überwirft sie sich dann am Ende und im November 1768 macht sie sich dann zurück nach Berlin. Als sie dann wieder in Berlin ankommt, wohl erst, worauf Fan hindeutend, 1770 tatsächlich, frühestens im April 1770 und nicht schon 1769, wie man dachte, kommt sie dort erhobenen Hauptes aber an, weil sie dort in Berlin die Pariser Künstlerin ist, die es in Paris geschafft hat. Das heißt, in Berlin ist es eine ganz andere Sache. In Berlin weiß niemand, wie es in Paris für sie war. In Berlin ist sie einfach Anna Dorothea Terbusch, die Akademikerin, die Malerin, die in der Akademie aufgenommen wurde. Und das wird eben ganz wichtig für sie sein. Und sie hat auch noch nicht genug von den Akademien. Also ihr ist schon sehr klar, was das bedeutet, in Akademien aufgenommen zu werden. Sie ist ja schon Mitglied, als sie ausbricht in Paris, dann an den Akademien von Stuttgart, von Bologna, von Paris. Auf ihrem Rückweg von Paris zurück nach Berlin unterwegs wird sie auch noch 1768 in die Akademie in Wien aufgenommen, wofür sie sich eben auch selbst nochmal mit einem Aufnahmestück beworben hat. Und das zeigt, dass sie einfach wirklich am Akademiemitgliedschaften sammeln ist, weil das einfach eine Währung ist oder ein Gütesiegel, womit sich einfach Aufträge generieren lassen und womit man sich bekannt macht. Natürlich wird sie auch darauf spekuliert haben, dass noch mehr Aufträge kommen aus Wien, wenn sie dort ein Bild hinschickt. Also es ist auch ein Grund und dann in die Akademie aufgenommen wird, dass sich daraus dann auch noch Folgeaufträge ergeben. Dieser ganze Kosmos der Akademien und dieser Künstlerreisen, das ist eigentlich recht typisch, aber eben nicht für eine Frau in der Form. Also dieses Reisen, diese Mobilität überhaupt, dieses Alleinereisen und dann eben dieses sich um diese Akademiemitgliedschaften bewerben, das ist eigentlich ein sehr männliches Vorgehen und das ist ziemlich außergewöhnlich in dieser Zeit für eine Künstlerin.
Sie kommt da in Paris an, sie macht Dinge, die keiner vorher gemacht hat, alle reden über sie, sie macht es trotzdem und dann haut sie ab und kommt trotzdem mit hoch erhobenem Kopf an und sagt, das war eine super tolle Zeit da und jetzt kann ich noch viel mehr. Faszinierend. Wie geht's weiter?
Ja, 1770, wie gesagt, frühestens im April kehrte sie zurück in ihre Heimatstadt. Und Mäuse schreibt, dass sie eigentlich doch auch ziemlich geknickt war und sie wirklich auch die Hoffnung ein Stück weit verloren hatte, die Gunst des Glücks jemals wieder zu erlangen. Also er betont immer so dieses Auf und Ab ihrer Biografie. Und dann aber doch den Entschluss gefasst hatte, sich dem König durch eine Arbeit zu nähern. Und das ist aber genau wieder dieses, was eben auch gesagt wurde, dass sie wirklich in die Vollen geht und alles versucht. Das ist nämlich auch in dem Fall, es ist ein Historiengemälde, nicht ein Porträt. Sie malt ein Gemälde nach einer Ode des griechischen Dichters Anakreon und zeigt den Dichter, begleitet von einer Amorfigur und einer weiblichen Figur, und schreibt sich damit auch so ein bisschen eine damals wichtige literarische Strömung ein, die Anakreontik. Sie greift etwas auf, was literarisch wichtig war, und malt eben ein Gemälde, in dem aus der Literatur etwas, was mit Geschichte zu tun hat, ein mehrfiguriges Werk ist, und spricht damit bei ihm vor. Und tatsächlich, sie hat Erfolg. Sie bekommt 2 Folgeaufträge, und dieses Gemälde des Anakreon ist noch heute in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten aufbewahrt. Und die 2 Folgeaufträge, die sind auch ausgestellt, und zwar in einem ehemaligen Gästezimmer Friedrichs des Großen in den Neuen Kammern in Sanssouci. Das sind auch wieder 2 Historiengemälde. Also da sieht man wirklich, dass die beschriebene Hartnäckigkeit von ihr, und dass sie sich nicht dann letztlich eben nicht entmutigen lässt und dann doch wieder weitermacht, dazu führt, dass sie eben wirklich auch mit der höchsten Gattung Erfolg hat und Aufträge bekommt. Sie hatte ja auch in Wien 2 Gemälde eingereicht. Sie hat das Bildnis Jakob Philipp Hackerts eingereicht und ein heute verlorenes und nur als Druckgrafik überliefertes Historiengemälde. Artemisia mit der Asche des Mausolos, also auch wieder nach einer antiken Geschichte eine Erzählung inszeniert. Daneben fertigt sie natürlich auch Porträts an. Und das ist eine unheimlich produktive Phase. 1771 sind ganz viele Gemälde von ihr datiert. Unter anderem porträtiert sie den Staatsminister Ludwig Philipp Freiherr von Hagen, dann den Sammler Johann Julius von Golzenau. Letzteres Gemälde hängt in der Gemäldegalerie. Merkwürdigerweise oder erstaunlicherweise, das sei noch nebenbei gesagt, zieht sie nicht zurück in das Gasthaus der Weißen Taube, sondern in die Klosterstraße. Das erste Mal ist sie 1771 im Berliner Adresskalender da erwähnt. Und ihr Ehemann und derjenige Sohn, der zu dem Zeitpunkt in Berlin ist, werden dann auch als Sohn in der Klosterstraße erwähnt, aber in dem anderen Haus. Also da ist irgendwie ganz interessant, dass diese Verbindung zu ihrer Familie, ja, kann man nicht ganz greifen, aber man weiß immerhin, sie kehrt nicht einfach wieder dahin zurück, wo sie vorher genau gewesen war. Es ist jetzt was Neues. Und sie wechselt dann auch bald in die Straße unter den Linden. Sie wird da von vielen Menschen auch besucht. Manche berichten auch darüber. Da bekommt sie dann Aufträge, unter anderem den ganz, ganz enormen Auftrag, dass sie lebensgroße Bildnisse der preußischen Königsfamilie anfertigen soll. Und die kommen dann alle in den Besitz Katharinas der Großen. Übrigens war es ja in Paris, trotz dieser Schwierigkeit, eben finanziell über die Runden zu kommen, waren dort auch einige Gemälde von ihr angekauft worden. Der russische Gesandte fürs Golizin hatte mehrere Gemälde von ihrer Hand für Katharina die Große erworben. Diderot stand übrigens auch mit Katharina der Großen in Kontakt. Also da gab es eine Verbindung, und diese große Kunstsammlerin, die russische Zarin, kannte also Terbo schon. Und nun bekam sie eben diese 7 oder 8 Gemälde an der Zahl. Und das konnte sie also offenbar gar nicht alles so schnell schaffen, Terbusch. Da hat sie ihren Bruder engagiert, der ja auch Maler war, auch in der Werkstatt des Vaters mit ausgebildet. Der war unter anderem in Dessau tätig, aber er kam nun zu ihr und hat mit ihr gemeinsam gearbeitet. Es heißt, er habe teilweise die Gesichter in ihren Bildnissen angefertigt, und da gibt es auch konkrete Anhaltspunkte zu. Da kann ja vielleicht meine Kollegin gleich noch mehr drüber sagen. Jedenfalls war das zunächst mal eine ganz erfolgreiche Zeit. Und dann gibt's wieder das Ab. Also, wie gesagt, der Meusel, der betont immer so ein Auf und Ab. Dass sie dann eine Zeit lang ein bisschen in Vergessenheit geriet, weil auf Vermittlung der Landgräfin von Hessen-Kassel, der junge Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, der Goethe-Tischbein, nach Berlin kam. Und der bekam plötzlich alle Aufmerksamkeit. Also da heißt es dann in den Quellen, die jungen Damen hätten sich quasi in ihn verliebt und deshalb lieber ihre Bildnisse von ihm malen lassen als von Terbusch. Jedenfalls hat sie dann eine bittere Zeit gehabt, Ende der 70er Jahre. Erst 79 ist der Tischbein abgereist, und da gab es dann schon auch wieder Aufträge für Terbusch. Unter anderem hatte sie einen Förderer in einem Bruder Friedrichs des Großen. Also das war Prinz Ferdinand, da hat sie zum Beispiel ein Familienbildnis von ihm angefertigt. Es gibt eben aus dieser Zeit auch ganz, ganz eindrückliche Selbstbildnisse, unter anderem das Selbstbildnis mit Augenglas in der Berliner Gemäldegalerie, in dem sie sich zeigt mit einem Einglas vor dem Gesicht und ganz, ganz eindrücklich da herausschaut, ganz wach, dann große Bücher auf dem Boden, auch ein Buch in der Hand. Also sie präsentiert sich wirklich als wissbegierige, wissende, die die Betrachter ganz eindrücklich anschaut. Und das ist ein Gemälde, was für die Kenntnis der Künstlerin, für die Faszination, die sie ausgelöst hat, auch im 20. Jahrhundert, als man sie dann wiederentdeckt hat, eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Also da in der Zeit sind ja nochmal wichtige Gemälde von ihr entstanden. Sie muss trotzdem sehr arm gewesen sein. Also da heißt es, ich glaube, es ist ihr Künstlerkollege Daniel Kodowiecki, der das schreibt, sie hat oft viel Geld verdient, oft keins gehabt und ist in den ärmlichsten Umständen gestorben, obgleich sie Aufträge für etliche tausend Taler unfertig hinterlassen hat. Also da sieht man wieder dieses, ja, es ist, liegt sehr eng beieinander, ihr Erfolg und die Schwierigkeiten, die sie hatte. Und es spricht daraus aber auch, wie bekannt sie war und wie sehr wahrgenommen wurde, was sie geschaffen hat und mit welch großem Respekt auch die Menschen ihr begegnet sind, auch nach ihrem Tod. Also Gleim, der das Gleimhaus in Halberstadt begründet hat, also die seine Gemäldesammlung angelegt hat mit Bildnissen wichtiger Persönlichkeiten der Zeit, der sucht dann, wo kann ich denn noch Bildnisse von ihr kriegen? Und dann gibt es eben diesen Nachruf von dem Göttinger Geschichtsprofessor und Terbuschs wichtigster Schüler, Johann Christian Samuel Gohl, der lässt einen Epitaph von ihr anfertigen, entworfen von Bernhard Rode, der 1783 Akademiedirektor wurde. 1782 ist Terbusch gestorben. Und da wird mit größter Bewunderung, da ist eine Grabinschrift drauf gewesen, auf diesem Epitaph, mit größter Bewunderung wird ihre Leistung gewürdigt. Das Epitaph ist leider heute nur bruchstückhaft erhalten, aber es war noch bis in die 60er Jahre letzten Endes an der Außenwand der Dorotheenstädtischen Kirche, auch im Berliner Stadtbild sichtbar. Und dann gab es sogar Ausstellungen, nach ihrem Tod, nämlich es gab Gemälde, die in ihrem Nachlass geblieben waren und ihr Schüler Johann Christian Samuel Gohl, der ihre Tochter geheiratet hatte, kam in den Besitz und dann waren die Gemälde öffentlich sichtbar und dann wird das auch in Quellen berichtet, Briefe eines Reisenden aus Berlin beispielsweise und da wird auch hervorgehoben, wie eindrücklich ihre Selbstbildnisse gewesen sind.
Es gibt einen Aspekt, der auch mit dieser Wiederankunft in Berlin zu tun hat und mit dieser Zeit danach, dieses, wie Nuria auch richtig meinte, da geht sie wieder in die Vollen. Und was eben ganz interessant ist, ist, dass wir gerade so aus dem Jahr 1771, also der Zeit, wo sie wahrscheinlich anfängt, sich in Berlin einen Namen zu machen, nachdem sie zurückkommt und eben genau versucht, eine möglichst große Auftraggeberschaft für sich zu akquirieren, signiert sie extrem viele Bilder. Und die Signatur ist eben ganz interessant, weil sie sich selber bezeichnet als Peintre du Roi de France, Malerin des französischen Königs. Und das ist natürlich so knapp daneben. Das ist eigentlich eine Ehrenbezeichnung. Sie ist nicht Hofmalerin. Sie ist nicht privilegiert nochmal gewesen jetzt in Paris, dass sie irgendwie zur Hofmalerin des französischen Königs ernannt worden wäre. Sie ist Malerin der Königlichen Akademie, aber sie ist eben nicht Malerin des französischen Königs. Das ist so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und das wird sie wahrscheinlich bewusst in Kauf genommen haben, diesen freien Umgang sozusagen mit dem, was sie sich eigentlich auf die Fahnen schreiben durfte, weil das natürlich noch mal ein bisschen mehr hermacht. Zu Zeiten, wo Paris dann wirklich weit weg ist und wo sie auch davon ausgehen kann, dass das jetzt nicht ihr um die Ohren fliegt, wenn jemand eine Signatur von ihr sieht, wo sie sich als Peintre du Roi de France bezeichnet und dann darauf aufmerksam machen wird, dass das nicht ganz korrekt ist. Also auch da, sie steigt eben hoch ein. Sie will maximal diese schwierige Zeit im Grunde für sie in Paris dann aber ausschöpfen, den Ertrag davon in Berlin und flunkert dann so ein bisschen.
Jetzt hat es Frau Jetta eben schon angesprochen. Anna Dorothea Terbusch wird 1782 im Alter von 61 Jahren sterben. Unter welchen Umständen und vor allem, was war die zeitgenössische Reaktion? Was hat man ihr in den Nachrufen hinterhergeschrieben?
Also ich greife tatsächlich nochmal auf diesen Nachruf zurück. Das ist ja wirklich eine besonders wichtige Quelle. Und dieser Johann Georg Meusel schreibt zum Abschluss seines Nachrufes, sie war in allem Betracht eine seltene und verdienstvolle Frau, denn sie besaß nicht nur jenes große Talent, wodurch sie sowohl in Ansehung des Kolorits als der Magie der Kunst dem Rubenschen Pinsel unstreitig am nächsten kam. Ich stoppe hier mal kurz. Das ist tatsächlich etwas, was man in vielen Quellen findet. Was man an ihr gelobt hat, war ihre Malweise und die Farbgebung ihrer Gemälde. Also nicht etwa die Zeichnung, Zeichnung im Sinne von Figurenstudium. Das war ja vorhin auch angeklungen. Das ist eben etwas, was männliche Künstler insbesondere an Akademien studieren konnten. Das konnte sie gar nicht in dem Sinne lernen. Aber die Malweise, die Farbgebung, das fand höchste Bewunderung. Und das spiegelt sich hier wieder. Es spiegelt sich aber auch in Publikationen wieder, die dann berichten, was kann man eigentlich in den Schlössern des Königs sehen. Da wird dann auch gelobt, welches Kolorit sie ihren Gemälden gegeben hat. Man findet oft, auch schon in der Pariser Zeit, wird das hervorgehoben, dass sie einen lockeren Pinsel hat. Das ist ein ganz starker Gegensatz, auch zur Malweise ihres Bruders, der ganz extrem sorgfältig und detailliert gemalt hat und dafür auch ganz, ganz lange gebraucht hat. Also diese hohe Produktivität und dann eben doch auch der Erfolg von Terbusch hängt auch damit zusammen, dass sie eben ja diesen Gestus hatte, der die Sache locker macht. So, und jetzt gehe ich mal weiter bei Meusel. Sie hatte auch den durchdringendsten Verstand, das feinste Gefühl und den edelsten Charakter, der sich bei allen ihren Schicksalen nie verleugnete. Diese Vorzüge vermehrte noch eine außerordentliche Wissbegierde, zu deren Befriedigung sie in ihren jüngeren Jahren öfters den größten Teil der nächtlichen Zeit mit Lesung örtlicher Schriften zubrachte und wodurch sie sich Kenntnisse in vielen Fächern erwarb. Kurz, ihr Geist war unaufhörlich beschäftigt und ihre gewöhnliche Lebhaftigkeit behielt sie, aller ihrer Leiden ungeachtet, bis ans Ende ihrer Tage. Also da sieht man eben als zweites, und das ist hier, glaube ich, auch in den Schilderungen ganz deutlich geworden, ihre Art wird oft sehr bewundert. Die Tatsache, dass sie trotz dieser widrigen Umstände nicht aufgegeben hat, sondern diesen Ehrgeiz hatte, es wirklich richtig gut zu machen und damit auch wirklich bekannt zu werden, das wird sehr wertgeschätzt. Und dann natürlich eben einfach die Gemälde selbst, also die Selbstbildnisse, die man nach ihrem Tod sehen konnte, bezeichnet eben ihr Künstlerkollege Daniel Kodowiecki als herrliche Porträte. Die Historiengemälde, die wurden weniger geschätzt. Das war ganz schwierig. Da muss man auch darauf achten, aus welcher Perspektive schreiben jetzt diejenigen Autoren. Gleichzeitig war es eben ja so, dass sie gerade damit auch Aufträge erhielt. Das ist also ein bisschen eine zwiespältige Sache. Aber dieses im eigentlichen Sinn Malerische, das wurde sehr geschätzt.
Nachdem wir nun ihr Leben besprochen haben, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es wurde ja geschildert, dass ihre Berliner Zeit nach der Rückkehr aus Paris ihre große Schaffensphase ist. Und das ist ja auch die Zeit, die Sie sich noch mal genauer angeschaut haben. Frau Wolf, was können Sie uns über diese Phase noch aus kunsttheoretischer, aus Forscherinnensicht berichten?
Ja, also da möchte ich gerne in diesem Zusammenhang auf die Struktur oder die Zusammensetzung unseres Forschungsteams eingehen. Berlin ist ja der Ort, der sich für so ein Überblicksprojekt besonders gut eignet, weil hier so viele Werke der Terbusch erhalten sind und weil man hier eben die Originale auf kurzem Wege sehr gut vergleichen kann. Es gibt 17 Werke in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Es gibt 8 Werke im Stadtmuseum Berlin. Es gibt ein Werk in der Akademie der Künste und die SMB, Staatliche Museen zu Berlin, haben 9 Werke, davon 6 in der Gemäldegalerie und 3 in der Alten Nationalgalerie aufbewahrt. Und das hatte ich anfangs schon erwähnt, so ein Katalogprojekt wird interdisziplinär angelegt. Das heißt, wir bringen kunsthistorische Forschung und kunsttechnologische Forschung zusammen. Wir haben in dem Zusammenhang meinen ehemaligen Kollegen Jens Bartol aus der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit ins Boot geholt. Der leitet dort das naturwissenschaftliche Labor, der ist Chemiker und der hat in Zusammenarbeit mit mir auch naturwissenschaftliche Analysen zu den verwindeten Pigmenten bei Terbusch durchgeführt. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man über Terbusch spricht, weil es häufiger ja erwähnt wurde, auch schon jetzt von meinen Kolleginnen erwähnt, dass das Kolorit von Terbusch zum einen große Anerkennung fand, zum anderen aber auch aus verschiedenen Motivationen kritisiert wurde, also eine zu rote Farbgebung. Nikolaus Daniel Kodowiecki, der schon erwähnt wurde, ihr Berliner Malerkollege, den möchte ich zitieren. Der schreibt in einem Brief an die Gräfin Solms, jetzt zitiere ich, wenn das Gemälde der Terbusch, das Sie nun kopieren, von Ihren Guten ist, so können Sie gewiss viel lernen. Nur für die zu roten Fleischtinten und lackigten Schatten hüten Sie sich, meine vortreffliche Gräfin. Jetzt ist das Zitat zu Ende. Das heißt, die Farbgebung, die etwas eigenwillige Farbgebung bei Terbusch, die wurde auch häufig kritisiert. Und In der Literatur über Terbusch wurde vermutet, dass das an ganz besonderen oder geheimnisumwobenen Farben liegen könnte, die die Terbusch wohl selbst hergestellt habe. Und der Grund, wieso man zu dieser Vermutung kam, ist, dass im Geheimstaatsarchiv preußischer Kulturbesitz ein Aktenkonvolut aufbewahrt wird. Das stammt aus der Zeit nach Terbuschs Tod, vom Ende der 1780er bis Anfang der 1790er Jahre. Das wird Arcanum genannt, ein sogenanntes Geheimnis, also das Farbgeheimnis der Terbusch. Und es ist ganz interessant, weil verschiedene Protagonisten, zum einen Terbuschs Bruder Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski und ein Verwandter des schon erwähnten Schülers und posthumen Schwiegersohns Terbuschs, diesem Herrn Gohl, versuchen an der Akademie, muss man sagen, eine Anstellung zu finden, indem sie der Akademie anbieten, dass sie verschiedenste, interessanterweise rote Farbtöne herstellen können nach dem alten Rezept der Terbusch, und sie bemühen sich darum, an der Akademie darüber, also über diesen Weg eine Anstellung zu bekommen, um für die Akademiestudenten diese Farben herzustellen. Und es hat sich in diesem Aktenkonvolut eben auch eine Karte mit Farbaufstrichen erhalten, über die wurde auch schon häufiger in der Sekundärliteratur geschrieben. Und wir hatten nun zum ersten Mal die Gelegenheit, diese Farbkarte naturwissenschaftlich zu untersuchen, also einfach mal zu messen, was haben die Nachfolger denn da für Farben verwendet. Das stellte sich dann heraus, dass jedenfalls bei diesem Fall, bei diesen Farbproben, es sich mitnichten um völlig außergewöhnliche Produkte handelt. Es sind Erdfarben, rote Erdfarben, deren Herstellung lange bekannt war. Was herausragend ist, ist, dass sie besonders rein sind, also besonders gut gereinigt wurden und insofern eine gute Qualität hatten. Es ist interessant, dass diese Protagonisten, um ihr Produkt an den Mann bringen zu können, Terbusch immer als Qualitätskriterium anführen. Also sie sagen, sie wissen ja, wie besonders herausragend diese schönen Farben, die Terbusch verwendet hat, waren, und wir oder ich kann ihnen jetzt genau in dieser Qualität auch diese Farben liefern und herstellen. Was wäre auch durch gründliches, ganz genaues Studium dieses Farbgeheimnisses durch dieses Aktenkonvolut rausgefunden haben, und da müssen wir Terbusch leider auch ein bisschen entzaubern vielleicht, ist, dass es vermutlich nicht Terbusch selbst war, die ihre Farben hergestellt hat, sondern dass es ihr Bruder war, dass er auf jeden Fall Kenntnisse in der Farbherstellung hatte. Aber er wirbt trotzdem immer mit den Werken der Schwester für die Güte und die Reinheit dieser Produkte, die er da anbieten kann. Man muss aber auch wissen, dass Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski in dieser Zeit wahrscheinlich auch von starken Geldsorgen geplagt war. Das heißt, er war damals Hofmaler in Schwerin, arbeitete in Ludwigslust und klagt sehr, dass er dort nur ganz, ganz wenig Geld verdient, sehr karg leben muss und vor allem in dieser abgeschiedenen ländlichen Gegend keine weiteren Aufträge annehmen kann, weil es dort einfach keine bürgerliche Gesellschaft gibt, die dort porträtiert werden könnte oder Aufträge ihm verschaffen könnte. Und der Ruhm seiner Schwester ist ein Vehikel für ihn, zu versuchen, in Berlin eine Anstellung zu bekommen und aus diesen misslichen, sehr prekären Lebensverhältnissen herauszukommen. Und das ist eben ein ganz interessanter Aspekt, weil Terbusch ist die Marke. Nicht er steht da mit seinem Namen, sondern er sagt, ich kann das so, wie die tolle Terbusch das gemacht hat. Das war jetzt sehr erkenntnisreich und auch ein ganz toller Moment in diesem Forschungsprojekt, uns wirklich dieses Konvolut nochmal genau anzugucken und dem auch materiell wirklich auf die Spur zu kommen. Wir konnten noch ein paar andere wirklich, also man kann es vielleicht fast spektakulär nennende Ergebnisse erzielen durch unsere Untersuchungen. So haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, dass das große, schon erwähnte Berliner Selbstbildnis mit Augenglas tatsächlich ein weiteres Bild unter der heute sichtbaren Malschicht hat. Und zwar haben wir in der Gemäldegalerie die Möglichkeit, eben auch mit Strahlendiagnostik, mit Röntgenaufnahmen und Infrarotreflektografien unter die Malschichten, die an der Oberfläche liegen, zu gucken und dem Entstehungsprozess eines Bildes auf die Spur zu kommen. Und wir konnten nachweisen, dass unter dem Selbstbildnis aus Berlin eine 1:1 stimmige Version des großen Selbstbildnisses von 1774, was sich heute in Weimar befindet, liegt. Das heißt, die Malerin hat 1774 ein Selbstbildnis von sich. Also es zeigt sie in einem schönen roten Samtmantel hinter einer Brüstung sitzend, im Hintergrund übrigens ihr Bruder malend. Hat sie gleich zwei Versionen angelegt. Das eine blieb eben so bestehen und das zweite Bildnis, also diese zweite Version, die nimmt sie 8 Jahre später circa wieder zur Hand und malt dann dieses wirklich ikonische, wirklich so faszinierende und bekannte Selbstbildnis mit Einglas darüber. Und wir konnten an diesem Werk wirklich ganz genau ablesen, in welcher Reihenfolge diese Bilder entstanden sind. Es gibt noch eine kleinere Version dieses Selbstbildnisses in Nürnberg. Wir konnten nach Nürnberg fahren, dieses Bild sehr genau untersuchen. Die Kollegen dort haben auch eine Röntgenaufnahme zur Verfügung gestellt. Und so können wir heute eindeutig belegen, dass in der Reihenfolge der Bildentstehung sie erst das 1774er Bild zweimal herstellt, dann 1782 anfängt, das große Berliner Selbstporträt drüber zu malen. Dann tritt sie nochmal einen Schritt zurück und fertigt nochmal eine kleinere Version ihres ganz figurigen Porträts an und übermalt dieses aber dann wiederum mit einer Steinbrüstung. Also sie verwirft diese ganz figurige Darstellung. Und dann können wir aber anhand der Malschichtabfolgen auch beweisen, dass sie dann nochmal zu ihrem großen Selbstbildnis zurückkehrt und dort nochmal Veränderungen vornimmt. Vermutlich stirbt sie dann oder sie kann dieses Bild nicht vollenden. Es ist bis heute in so einem eigentlich auch sehr faszinierenden, unvollendeten Zustand erhalten. Was uns auch jetzt ganz jüngst auch gelungen ist, ist nochmal etwas genauer unterscheiden zu können, inwieweit der Bruder Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski da in den Gemeinschaftswerken vertreten ist. Das hatten auch schon kunsthistorische Experten natürlich schon vor längerer Zeit anhand stilistischer Merkmale rausgefunden oder gesehen, dass da manche Porträts in den Bildern Terbuschs vermutlich vom Bruder sind. Nun konnten wir aber initiieren, dass meine Restauratorenkollegin Maria Zielke in Dessau, in Schloss Mosigkau, wo viele Werke Lisiewskis aufbewahrt werden, weil er dort Hofmaler war, konnten wir initiieren, dass sie noch einmal genauer auch diese Werke Lisiewskis anschaut. Und wir haben jetzt auch maltechnische Merkmale, so eine ganz bestimmte, man sagt Runzelbildung in der Farbschicht, das ist auf eine etwas großzügige Verwendung von trocknendem Malöl zurückzuführen, die charakteristisch sind für Lisiewski und die finden wir eben zum Beispiel auch in dem Porträt des Leibarztes Cotenius in der Version in der Gemäldegalerie, wo schon immer vermutet wurde, dass das vielleicht Lisiewski war und auch eine ganz gewisse strichelnder Farbauftrag in den Schatten. Was aber interessant ist an diesen Bildern ist, wenn man die vergleicht mit den Werken, die in Dessau-Mosigkau aufbewahrt werden, die eine viel feinere Handschrift haben, dass Lisiewski sich offensichtlich in seiner Pinselführung bemüht, dieser freien Pinselhandschrift Terbuschs, die ja auch so gelobt wird, anzugleichen. Also er malt nicht ganz in seiner vielleicht ursprünglichen, originären Malweise, sondern er gleicht sich dem Pinselduktus seiner Schwester an. Und ganz schön war, als ich diese ganzen Werke so genau untersuchen durfte, also ich meine zu erkennen, dass Terbuschs Charakterzüge, die schon so oft beschrieben wurden, so ein gewisser Eigensinn und so ein vielleicht auch ein etwas ungestümes Wesen und sich nicht immer um Konventionen zu scheren, das kann man auch in ihrer Verwendung der Materialien und in ihrer Pinselführung ablesen. Also sie bleibt auch bei diesem etwas manchmal seltsam anmutenden Kolorit. Sie behält das bei und ich glaube, das, was wir heute trotz allem faszinierend an ihren Werken finden, eine wirklich ganz, ganz offen, fast ungestüme Malweise. Das ist eben das, was wahrscheinlich ihrem einzigartigen Charakter geschuldet ist.
So ein Forschungsprojekt ist für uns alle, die im Museum arbeiten, einfach so ein Glück. Wir lieben ja die Bilder und wir haben ja das Privileg, ganz nah an den Kunstwerken dran zu sein. Und das gilt ja sowohl für die Restauratorinnen, Restauratoren und Naturwissenschaftler, aber auch für uns Kunsthistorikerinnen. Und einfach diese Möglichkeit in einem Team, was verschiedene Expertisen hat und mit den gleichen Bildern arbeitet, zusammen davor zu stehen und auch sich darüber auszutauschen, was aus den verschiedenen Perspektiven erwächst an Wissen und auch für uns einfach die Möglichkeit, also für Nuria Jetta und mich, hochgehen zu können in die Restaurierung und zu Anja gehen zu können und einfach direkt am Bild miteinander zu sprechen. Und das ist was, das sind sehr schöne Momente oder Episoden in unserer Arbeit. Und das ist was sehr, sehr Besonderes. Und das ist, was Arbeit im Museum und Forschung im Museum auch so spannend macht. Und genau, was uns, glaube ich, die letzten 2 Jahre sehr beflügelt hat, alle drei.
Ja, da möchte ich einfach als Beispiel ergänzen, dass es einfach unheimlich schön ist, wenn man halt Fragen hat und dann kann man diesen nachgehen, gerade auch im Team. Also als wir diese Terbusch-Ausstellung hatten und dieses Selbstbildnis von Terbusch im Raum so vor Augen stand, ich meine, es hängt ja sonst auch an der Dauerausstellung, aber das war, man beschäftigt sich nochmal anders mit den Gemälden. Und da habe ich eben auch einfach darüber nachgedacht, wie ist diese Komposition des Gemäldes aufgebaut und mich gefragt, ob nicht dieses Gemälde eigentlich kompositorisch auf das Weimarer Gemälde zurückgeht. Einfach weil da so Linien im Bildgrund zu erkennen sind und weil die Körperhaltung der Figur so ist. Und Anja Wolf hat dann eben eine Röntgenaufnahme anfertigen können und womit niemand rechnen konnte, dass wirklich das ganze Bild sogar drunter liegt. Sie hat dann richtig die Beweise geschaffen und noch viele weitere Dinge zutage fördern können. Und das ist natürlich einfach eine schöne Sache, wenn man eben Fragen hat und dann kann diesen Fragen nachgegangen werden und man hat dann eben so wunderbare Ergebnisse.
Eine Debatte hatten wir im Vorgespräch gehabt um das Thema Geschlecht. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit ist die Frage legitim, war Anna Dorothea Terbusch als Künstlerin relevant oder wo war sie als Person generell für die Kunst und die Kunstgeschichte relevant? Also inwieweit ist Geschlecht bei ihr Thema, wie weit ist Geschlecht bei ihr kein Thema, wenn wir auf Rezeption und ihre Bedeutung schauen?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage und ja auch grundsätzlich oft kontrovers diskutiert, gerade jetzt, wo ja vermehrt auch Forschungsprojekte, Dissertationen, Ausstellungen zu Künstlerinnen erscheinen und es ja zu Recht auch die Kritik gibt, jetzt beschäftigt man sich mit diesen ganzen Künstlerinnen einfach nur, weil es Frauen sind und immer so ein bisschen mit im Raum steht, wenn die gut gewesen wären, dann hätten sie sich durchgesetzt und dann hätte man auch schon früher mehr über sie gesprochen. Also das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber es ist ja doch so, dass da immer in der Debatte das Geschlecht auch jetzt immer so wichtig ist, weil wir einfach gerade eine starke Bewegung haben in die Richtung. Und deswegen kam ja wahrscheinlich auch von Ihnen diese Grundfrage auf, die auch vollkommen berechtigt ist. Und es ist tatsächlich wirklich nicht einfach zu beantworten, weil wir haben es ja selber jetzt gemerkt in diesem Gespräch. Ich habe auch noch mal ein bisschen drauf geachtet, so beim Mithören. Es geht natürlich die ganze Zeit drum, weil es ja um ihren Lebensweg geht. Was hatte sie für Möglichkeiten, als Frau ihren Beruf auszuüben? Was ist das Besondere daran, wie sie sich verhalten hat als Frau? Und deswegen hat es immer unheimlich viel mit Geschlecht zu tun. Auch die Art, wie sie gemalt hat oder was sie gemalt hat, hat was mit Geschlecht zu tun. Weil, was wir ja auch gehört haben, und das gilt für alle Künstlerinnen, die Möglichkeiten zur Ausbildung waren unterschiedliche. Man kann sich fragen, war Anna Dorothea Terbusch eine begnadete Historienmalerin? Darüber kann man diskutieren. War Anna Dorothea Terbusch eine begnadete Porträtistin? Und da ist Spielraum drin. Wir haben ja auch gehört, dass sowohl die Zeitgenossen als Kunstkritiker über ihr Kolorit zum Beispiel sich geäußert haben und dass jetzt die Kollegen in der Akademie in Paris da eine andere Meinung dazu hatten. Die haben gesagt, das ist alles viel zu rot, als jetzt zum Beispiel ihr Bruder und offensichtlich ihre direkte Nachfolge, die einfach quasi ihren Umgang mit Farben als besonderes Merkmal herausgestellt haben. Wir haben gehört, dass ihr lockerer Pinsel bewundert wurde, dieser souveräne Umgang in der Gestaltung von Oberflächen, dieses malerische Herausarbeiten. Und Es ist, glaube ich, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, kann man immer an dem künstlerischen Stil Sachen kritisieren oder als besondere Qualitätsmerkmale herausheben. Und auch bei männlichen Künstlern ist es immer schwierig, die Persönlichkeit, das wurde ja auch deutlich, für uns ist natürlich Anna Dorothea Terbusch tatsächlich, wir sind Wissenschaftlerinnen, das ist ganz klar, aber für uns ist Anna Dorothea Terbusch natürlich über diese ganzen Quellen und Hinweise in ihren Werken, in den Aussagen ihrer Zeitgenossen, in ihren Handlungen als Person ganz stark präsent. Und ich glaube, wir haben sie auch wirklich schätzen gelernt, weil sie einfach eine sehr außergewöhnliche, und jetzt kann man wirklich sagen, Frau, aber auch eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit einfach war. Und deswegen, es ist schwierig. Wir werden das nie trennen können. Ich finde immer diese Debatte, war es ein guter Künstler oder ein schlechter Künstler? Kunst ist nichts objektiv Messbares. Und auch eine Künstlerin wie Terbusch, die ganz eindeutig, wenn man eben bestimmte Qualitäts- oder Normkriterien anlegt, malerische oder zeichnerische Schwächen hatte und so, hat in ihren Bildern was drin, was die Zeitgenossen schon fasziniert hat und was über die Jahrhunderte auch die Faszination weitergetragen hat. Sie war nicht so bekannt, aber sie gehörte auch nicht zu den Künstlerinnen, die immer vergessen wurden. Sie ist nie wirklich in Vergessenheit geraten. Sie wird nur jetzt eben stärker beforscht wieder. Aber das ist schon, ich glaube, wenn sich jemand, vielleicht kann man das so sagen, wenn es sich so durchsetzt und dann doch auch trotz dieser widrigen Umstände und eine Künstlerpersönlichkeit und ihr Werk sich erhalten über so einen langen Zeitraum und immer wieder in bestimmten Abständen das Interesse wecken von den jeweiligen Zeitgenossen und Forscherinnen und Forschern, dann ist was dran. Und zwar auch an der Kunst selber, sonst würden wir uns damit nicht beschäftigen. Und es ist ja auch so, dass sie zum Beispiel, und das ist vielleicht das Totschlagargument für alle Kritiker, die dann noch kommen mögen, sie ist nach Paris gegangen und sie ist in die Akademie aufgenommen worden. Und die Akademie hatte eine harte Tür, ja. Und alleine dadurch, dass ihre Zeitgenossen sie zähneknirschend aufgenommen haben, zeigt, dass sie wirklich eine gute Künstlerin gewesen sein muss. Auch wenn ihre Art zu malen vielleicht nicht immer den Kriterien entsprochen hat, die bestimmte Menschen oder Institutionen an sie richten. Und deswegen ihre Bedeutung für die Kunstgeschichte, das ist halt auch so eine Sache. Die Kunstgeschichte ist ja auch kein in sich geschlossenes Feld. Wie ich ja gesagt habe, die Kunstgeschichte ändert sich ja auch mit den Forschungsfragen, die gestellt werden und mit den Themen, die relevant werden. Und egal, ob man das jetzt für besonders sinnvoll erachtet, dass gerade so viele Künstlerinnen beforscht werden oder nicht, ist es doch einfach so, dass wir feststellen müssen, dass es ein Anspruch ist, der von der Gesellschaft und auch von der Kunstgeschichte mittlerweile auch gestellt wird an die Kunst und dass ein Kanon oder bestimmte Gütekriterien, dass sowas auch einfach im Wandel ist und dass das was ist, was sich immer verändert, auch die Disziplinen. Auch die Tatsache, dass wir jetzt drei Forscherinnen waren, die zusammen an diesem Projekt gearbeitet haben, wäre vielleicht vor 30 oder 50 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so gewesen. Es werden in bestimmten Zeiten bestimmte Fragen an die Kunst gestellt und es werden bestimmte Künstler und Künstlerinnen entdeckt oder wiederentdeckt oder rücken ins Licht. Dadurch nehmen sie den anderen nichts weg. Es ist eine Erweiterung, es ist eine Ergänzung und ich glaube, bei Anna Dorothea Terbusch können wir mit Recht sagen, dass sie eine herausragende Persönlichkeit war, dass sie eine sehr gute Künstlerin war und dass sie in ihrer Zeit ein sehr, sehr spannendes und interessantes Oeuvre hinterlassen hat und offensichtlich auch schon von den Zeitgenossen als wichtige Künstlerin wahrgenommen wurde.
Und wer jetzt bis zum Schluss gehört hat und unbedingt was von Anna Dorothea Terbusch sehen will und mehr lernen möchte, wo kann man sich was bei Ihnen anschauen und was wird auch noch in Zukunft Neues von Ihnen über Frau Terbusch erscheinen?
Die Sammlungen der Gemäldegalerie und der Nationalgalerie sind beweglich, weil es immer wieder Ausleihen für andere Ausstellungen gibt. Und deswegen ist es auch so, dass ja immer wieder Umhängungen stattfinden. Und deswegen ist das, was in dem Buch Anna Dorothea Terbusch in Berlin und Brandenburg, Werke, Technik, Kontext, das jetzt erscheint, die Angaben über Gemälde, wo man sie finden kann, die geben einen aktuellen Stand. Und es ist aber trotzdem so, dass es immer sein kann, dass Gemälde anderswo hängen, weil diese Sammlungen durch die verschiedenen Sonderausstellungen oder auch mal konservatorische Maßnahmen oder dergleichen beweglicher sind, als man oft denkt.
Ja, anschauen kann man sich zum Glück in Berlin eine ganze Menge. Also wer sich für Terbusch interessiert und nicht aus Berlin stammt, sollte einfach mal für ein paar Tage nach Berlin reisen und in den staatlichen Museen zu Berlin und in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in den dort zugänglichen Sammlungen sich Werke von Terbusch angucken. In der Gemäldegalerie hingen immer Werke von Terbusch, das große Selbstbildnis natürlich und auch andere. Wir haben uns jetzt tatsächlich durch diese Ausstellung und durch die Beschäftigung und das Forschungsprojekt nochmal bemüht, Terbusch nochmal sichtbarer zu machen und wirklich eigentlich fast alle ihrer Bilder bei uns in der Dauerausstellung zu integrieren. Einfach um diesem Interesse auch gerecht zu werden und Forscherinnen und Forschern, aber auch interessierten Museumsgängern zu ermöglichen, sich diese Malerin auch vor Ort anzuschauen. Und das ist ja auch was Schönes. Nuria Jetta hatte das ja auch erwähnt. Dieses Buchprojekt, was dort auch verzeichnet ist, nach jetzigem Stand. Also, das muss nicht unbedingt so bleiben, aber nach jetzigem Stand ist immer verzeichnet, wenn Bilder ausgestellt sind und nicht im Depot aus den ganzen Institutionen, die jetzt mit beteiligt waren, wo man diese Bilder sehen kann. So dass es auch tatsächlich so funktioniert, dass man dann anhand dieses Buchs gezielt sagen kann, ich fahre jetzt dorthin und schaue mir dieses und jenes Bild an und idealerweise lese ich mir noch die schönen informativen neuen Forschungsergebnisse, Aufsätze und Katalogeinträge durch. Und dieses Projekt ist aber insgesamt, das kam ja auch schon ein bisschen raus, gerade auch bei dem, was Anja Wolf erzählt hat. Wir freuen uns, dass es auch eine Dynamik jetzt irgendwie befördert hat oder dass es jetzt auch so ist, dass sich noch stärker so ein Forscherinnen-Netzwerk aufgebaut hat und aufbaut derzeit auch aus eben anderen Sammlungen, sowohl was Kunsthistorikerinnen angeht, als auch Restauratorinnen, als auch Kolleginnen an Universitäten und an kunsthistorischen Instituten, und zwar national, aber auch sogar international. Das ist jetzt so eine Art Terbusch-Community, die sich jetzt eben auch treffen wird bei dem Symposium Ende September, am 26. 27. September am Kulturforum in Berlin, wo auch die Gemäldegalerie untergebracht ist. Für uns ist das der Abschluss unseres Projekts. Aber es ist gleichzeitig auch der Aufbruch zu was Neuem, also dass einfach der Diskurs und die Dialoge weitergehen. Und wir haben ja auch gesehen, es wurde in dem Zuge auch Christoph Friedrich Reinhard Lisiewski nochmal genauer angeschaut. Und so ist es. Es ist ja ein Netzwerk und ein Geäst und wir arbeiten uns weiter vor. Dementsprechend sind wir nicht am Abschluss, sondern in einer Bewegung, die größer wird. Und das ist tatsächlich auch was Schönes. Also in Zukunft wird man da auch bestimmt noch mehr sehen und hören können.